Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Predigttext, also genauer gesagt, ist es das Evangelium für den ersten Adventssonntag. Der steht in Matthäus 21. Ich lese die ersten 11 Verse. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an den Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da predigt: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, was ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legte ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Liebe Schwestern und Brüder, eine erstaunliche Geschichte, die wir da gerade gehört haben. Es muss eine Geschichte sein, die sich tief in das Gedächtnis der Christenheit eingeprägt hat. Es ist eine Geschichte von besonderer Bedeutung, was schon daran zu erkennen ist, dass sie von allen 4 Evangelien überliefert wird. Das kommt bei Geschichten der Evangelien nicht so häufig vor. Und was einmalig ist, sie wird sowohl am heutigen ersten Advent als auch am Palmsonntag, also eine Woche vor Ostern, am Beginn der Karwoche, jedenfalls in der Landeskirche, im Gottesdienst gelesen und bestimmt auch den Klangraum des Gottesdienstes. Die Geschichte vom Einzug in Jerusalem gibt uns angesichts der unmittelbar bevorstehenden Geburt Jesu in Bethlehem eine Antwort auf die wahrscheinlich entscheidende Frage des Evangeliums: Wer Jesus eigentlich ist. Und zwar, wer Jesus für uns heute eigentlich ist. Und was sein Leben für seine Sendung, für Israel, für die Kirche und für die Welt insgesamt bedeuten. Gott kommt in die Welt. Er kommt zu seiner Kirche und er möchte in das Herz jedes einzelnen Menschen kommen. Also in unser Herz möchte er kommen. Kann es ein schöneres und wichtigeres Thema anlässlich des ersten Advent geben? Gott kommt zur Welt. Er kommt zu seiner Menschheit, weil er nicht ohne sie sein möchte. Und er kommt zur Kirche, zu seiner Gemeinde. Darum feiert die Christenheit jedes Jahr aufs Neue den Geburtstag Jesu Christi, so wie die meisten von uns ja auch jährlich unseren eigenen Geburtstag feiern. Und nicht nur die Kirche feiert. In unserem Land feiern erstaunlicherweise gleichermaßen Christen und Nichtchristen die Geburt Jesu. Obwohl ich fürchte, dass die meisten Leipzigerinnen und Leipziger gar nicht wissen, was sie an Weihnachten feiern. Und auch gar nicht wissen, worauf sie sich eigentlich 4 Wochen lang vorbereiten. In der Adventszeit bereiten wir uns als Christen auf die Geburt Jesu Christi vor. Und unsere Gesellschaft bereitet sich auf das Weihnachtsfest vor. Das gibt dieser Jahreszeit ihre besondere Stimmung. Ja, man könnte auch sagen, ihren besonderen Glanz. Besinnung und Vorfreude prägen die Adventswochen. Städte, gerade hier in Sachsen, das habe ich in den letzten über 20 Jahren gelernt, erstrahlen in dieser Zeit in einem tausendfachen Lichterglanz. Und im Erzgebirge funkeln Dörfer wie Sterne in der Dunkelheit. Alle Fenster sind hell erleuchtet. Warum? Um dem göttlichen Gast seinen Weg zu bereiten. Das war übrigens nicht immer so. Seit Martin Luther ist das Weihnachtsfest von Sachsen aus, ist unser Beitrag, könnte man sagen, als Sachsen an die Geschichte der Kirche, zum wichtigsten christlichen Fest des Jahres, zumindest in der westlichen Christenheit, avanciert. Denn eigentlich hat man Weihnachten wahrscheinlich in den ersten Jahrhunderten oder, sagen wir etwas vorsichtiger, in den ersten 3 Jahrhunderten der Christenheit gar nicht gefeiert. Man hat nur das Osterfest natürlich gefeiert, den Tag der Auferstehung am Sonntag und dann einmal im Jahr auch an Ostern. Wie ist es dazu gekommen, dass das Weihnachtsfest unter der Hand in der westlichen Christenheit zum wichtigsten Fest avanciert ist? Ich könnte jetzt die vielen Wirtschaftszweige anführen, ohne die oder die längst bankrott wären, wenn es nicht das Weihnachtsfest gäbe. Das gilt übrigens auch für viele christliche Werke und viele gemeinnützige Einrichtungen. Ich war 7 Jahre Pfarrer einer Kommunität der Offensive junger Christen und wir wären ohne die Weihnachtszeit natürlich bankrott gegangen. Aber glücklicherweise gab es die Advents- und Weihnachtszeit. Ohne die Spenden im Dezember müssten viele schließen. Mit Fug und Recht kann man Martin Luther als den allerersten Weihnachtschristen, jedenfalls der Neuzeit, bezeichnen. Es gab ja vor ihm schon mal einen, das war Franz von Assisi, der als erster Weihnachten mit einer Krippe gefeiert hat. Damals sogar noch mit einem echten Esel. Und einem echten Rind. Und er hat sogar es fertiggebracht, in die Krippe eines Stalles hinein ein Baby zu legen. Und mit ihnen allen hat er also, soweit wir wissen, das erste Mal so eine Christvesper veranstaltet. Martin Luther, der erste Weihnachtschrist, warum war Weihnachten so zentral für ihn? Das Jesuskind in der Krippe ist für ihn der klarste Spiegel der väterlichen Liebe Gottes. Im Kind in der Krippe, das haben die meisten von uns irgendwann mal gelernt, kommt Gottes Sohn zur Welt. Und das ist doch eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Und doch, wie wir glauben, wahr. In dem zarten, wehrlosen Kind in der Krippe wird der Allmächtige, der unsichtbare Gott, anschaulich und anfassbar. Ein kleines Baby im Futtertrog. Und wer könnte sich der Liebe dieses Kindes entziehen? Gott begibt sich auf Augenhöhe mit der Menschheit. Warum tut er das? Ich denke, dass er uns alle Angst vor seiner Macht nehmen will. Und dass er uns zuruft, vertraut mir. Gott schickt seinen Sohn in die Welt, weil er diese Welt niemals aufgibt. Und das ist eine wirklich gute Nachricht, weil das auch für uns persönlich gilt. Er gibt niemals jemand von uns auf. Egal, ob Menschen Gott vergessen, ihn ignorieren oder bekämpfen und all die Spielarten dazwischen, die Liebesgeschichte Gottes mit der Menschheit geht weiter. Er lässt seine Sonne, wie Jesus als erwachsener Mann dann in der Bergpredigt gelehrt hat, er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Die Lichter im Vaterhaus Gottes verlöschen nie. Sie leuchten in die Welt mit ihren Dunkelheiten und rufen allen Menschen guten Willens zu, kommt nach Hause. Gottes Tür steht euch offen. Eigentlich hätten ja alle, die den triumphalen Einzug Jesu in Jerusalem miterlebten, stutzig werden müssen. Denn Jesus wählt für seinen Einzug als König oder als Messiaskönig kein stolzes Pferd, was eigentlich wohl das Normale gewesen wäre. Er wählt das Reittier der Armen, einen Esel. Für einen Messias, der es mit der Macht der Römer aufnehmen will, die damals ja in Israel herrschten, kein gutes Omen. Spätestens seit dem Hollywood-Film Ben-Hur sind ja die Römer für ihre pferdebespannten Streitwagen weltberühmt. Mit der Wahl des Esels als Reittier zeigt Jesus, dass er ein König anderer Art ist, als ihn Israel übrigens auch die frommen Menschen damals erwartet haben. Schon an seinem Einzug in Jerusalem ist absehbar, dass sein Weg vom Triumph zur Gefangennahme, zur Verurteilung und schließlich zur Hinrichtung am Kreuz führen wird. Bis heute tut sich die Kirche und erst recht die Gesellschaft schwer, an einen Messias zu glauben, dessen Reich nicht von dieser Welt ist. Jesus lässt sich nicht für menschliche Ziele und Zwecke instrumentalisieren. Er hat nämlich seine eigenen Ziele, die er mit Israel, mit der Kirche und auch mit der Menschheit erreichen will. Seitdem Kaiser Konstantin die Kirche im 4. Jahrhundert privilegiert hat, steht sie permanent in Gefahr, selber Politik machen und damit ihre Ziele durch weltliche Mittel und meistens auch durch Gewaltmittel durchzusetzen. Sie vertraut auf ihre institutionelle Stärke, ihren gesellschaftlichen Einfluss, anstatt sich auf den Glauben ihrer Mitglieder zu verlassen. Denn auf den Glauben der normalen Gemeindeglieder, auf deren Vertrauen auf Gott, also auf unser Vertrauen auf Gott, kommt es in der Gemeinde letztlich an. Kirchliche, gemeindliche Institutionen sind nur so viel wert, wie sie von ihren Gläubigen mit Leben, mit Glauben erfüllt werden. Die Gemeinde Jesu Christi ist nämlich keine politische Machtgruppe neben anderen. So wird sie immer noch in unserem Land weithin wahrgenommen. Und ich gebe zu, dass die Kirchen auch einiges dazu tun, dass das so ist. Wollte die Kirche eine politische Machtgruppe neben anderen sein, dann würde sie den Glauben an Jesus Christus verraten. Denn das Evangelium ist kein Parteiprogramm. Der Einzug Jesu in Jerusalem auf seinem Esel zeigt, dass er gerade darauf verzichtet, seine Ziele auf die gleiche Weise wie menschliche Machthaber durchzusetzen. Jesus wendet keine weltlichen Machtmittel zur Durchsetzung seiner Herrschaft an. Auf ihn trifft das Wort zu, das der Prophet Micha Jahrhunderte vor seiner Geburt verkündet hat. Fürchte dich nicht, du Tochter Zion. Siehe, siehe heißt in der Bibel immer aufgepasst. Jetzt kommt was Entscheidendes. Siehe, dein König kommt zu dir und reitet auf einem Eselsfüllen. Vor weltlichen Machthabern muss sich jeder Mensch letztlich fürchten, in Acht nehmen, weil sie alle durch ihr Streben nach Macht korrumpierbar sind. Jesus lädt stattdessen ein, an ihn zu glauben. Oder mit den Worten des Apostels Paulus gesagt, so bitten wir an Christi statt, also so bitten wir an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Immer dann, wenn die christliche Kirche das Evangelium mit weltlichen Machtmitteln durchzusetzen versuchte, hatte das fatale Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit ihrer Botschaft. Und manchmal denke ich, dass die zunehmende Säkularisierung und Entkirchlichung in unserem Land auch eine Folge davon ist, dass Kirche und Staat jahrhundertelang eine Einheit bildeten. In Deutschland ist übrigens diese Einheit noch gar nicht so lange zu Ende gegangen, nämlich vor ziemlich genau 100 Jahren erst. Bis dahin konnte die Kirche mit staatlicher Gewalt erzwingen, dass jeder Mensch getauft wurde und zur christlichen Gemeinde gehörte. Und ich glaube, dass das jetzt wie ein Bumerang auf die Christenheit, auf die christliche Gemeinde in unserem Land zurückfällt. In Zukunft wird die Kirche in unserem Land arm werden. Sie wird weiter an gesellschaftlichem Einfluss und an Macht verlieren. Aber vielleicht ist gerade das ihre Chance, sich zu erneuern. Denn es ist doch so, ohne Sterben keine Auferstehung. Indem die äußeren Stützen der Kirche, der Gemeinde Jesu wegbrechen oder ihr weggeschlagen werden, wird sie zurückgeworfen auf das, was sie geistlich wirklich trägt, nämlich ihren Glauben an Jesus Christus, ihr inneres Leben aus seiner Kraft. Mit dem heutigen ersten Advent begann früher eine Buß- und Fastenzeit. Christen wollten sich dadurch auf das Kommen Jesu an Weihnachten vorbereiten. Die heutige gesellschaftliche Gemütslage, wir leben ja in einer Wohlstandsgesellschaft, vielleicht auch immer noch in einer Art Spargesellschaft, die heutige gesellschaftliche Gemütslage führt dazu, dass Menschen unter allen Umständen Verzicht und damit verbundenes Leiden vermeiden wollen. Beides wird häufig so lange wie möglich geleugnet oder verdrängt. Verzicht und Leiden, notfalls soll es selbst auf gesundheitsschädigende Weise so schnell wie möglich beseitigt werden. Dadurch ist uns allen, fürchte ich, das Sensorium für die schöpferische Bedeutung von Verzicht und Leiden verloren gegangen. Es verwundert angesichts dieser Situation nicht, dass die westliche Christenheit den positiven Sinn von Verzicht und Leiden weithin vergessen hat. Entsprechend ist aus der besinnlichen, adventlichen Buß- und Fastenzeit die fröhliche Vorweihnachtszeit geworden. Und auch auf die Gefahr hin, ja ein bisschen als Spaßverderber jetzt betrachtet zu werden. Der mittelalterliche Mystiker Heinrich Seuse stellte fest, ein Mensch, der nicht gelitten hat, was weiß der? Nichts, will er sagen. Kein Mensch kommt ohne Verzicht und Leiden durchs Leben. Ich sie so angucke, sie sind alle noch sehr jung oder viele von ihnen, die meisten sind noch sehr jung, aber da können sie sicher sein. Niemand von ihnen kommt ohne Verzicht und leiden durchs Leben. Und das ist eigentlich ihre große, unser aller große Chance. Freiwilliger Verzicht und freiwilliges Leiden kann uns helfen, den notwendigen Verzicht und unüberwindbares Leiden anzunehmen. Und genau das kann man in der Adventszeit eigentlich üben. Dafür ist sie da. Indem wir unfreiwilligen Verzicht und unfreiwilliges Leiden als von Gott auferlegt verstehen, besteht die Chance, dass es seine Bitterkeit verliert und seine Sinnlosigkeit und dass es sich auf geheimnisvolle Weise verwandelt. In Verzicht und Leiden liegt nämlich eine schöpferische Kraft verborgen. Indem ich es bejahe, lerne ich Gottes Vertrauen, werfe ich mich in seine Arme. Und so können Verzicht und Leiden uns helfen, ein neuer Mensch nach dem Bild Jesu Christi zu werden. Und nun noch ein letzter Punkt. Heute, am ersten Advent, sollen wir uns ja daran erinnern, Gott kommt zur Welt, er kommt zur Kirche und vielleicht vor allem, er möchte in das Herz jedes Menschen kommen. Die christliche Gemeinde hat, das ist jedenfalls meine Meinung, die vordringlichste Aufgabe, Menschen zum Glauben an Jesus Christus einzuladen oder sie darin zu stärken. Und zwar zum Glauben an den Menschgewordenen, den Leidenden und den Auferstandenen Jesus gleichermaßen. Das habe ich in der Nachfolge bei Dietrich Bonhoeffer gelernt. Es gibt keinen Glauben an Jesus, der sich sozusagen auf den Auferstandenen, den Verherrlichten konzentrieren könnte. Glaube an Jesus heißt immer auch Glaube an den Menschgewordenen und an den leidenden Jesus. Diese Botschaft des Evangeliums macht die Kirche vielleicht nicht systemrelevant, aber sie macht sie existenzrelevant. Denn es wird immer Menschen geben in unserer Gesellschaft, wenn es vielleicht im Moment auch nur Einzelne sind, die sich nach Erlösung, nach Erneuerung ihres Lebens sehnen. Menschen sollen ihre Herzen für die Liebe Gottes öffnen, damit Jesus einzieht. Der Auferstandene ruft uns zu: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Die Stimme Jesu Christi, sein Wort, das sagen jedenfalls alle frommen Christen, ist die Grundlage des Glaubens. Es ist die Stimme der Liebe Gottes, seiner Vergebung. Wer Jesus Christus die Tür des Herzens öffnet, bei dem will und kann er Wohnung nehmen. Zu ihm kann er eingehen. Dessen Leben bekommt einen neuen Glanz. Hoffnung und Sinn, ein Ziel übrigens, das über das irdische Leben hinausreicht. Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Dass dies geschieht, das wissen wir als evangelische Christen, ist Gnade. Kein Mensch kann sich selbst den Glauben erarbeiten. Ich kenne übrigens Menschen, Sie vielleicht auch, die gerne glauben würden, aber es einfach nicht können. Glaube ist nicht jedermanns Ding, schreibt der Apostel Paulus schon. Aber auch wenn sich keiner den Glauben erarbeiten kann, gilt dennoch, jeder kann Gott im Gebet um Glauben bitten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, hat ein Vater im Markus-Evangelium einmal gebetet. Denn immer noch stimmt, was der Erfurter Mystiker Meister Eckhart schon vor über 600 Jahren gesagt hat, darin liegt ein großes Übel, dass der Mensch sich Gott in die Ferne rückt. Ob nämlich der Mensch in der Ferne oder in der Nähe wandelt, Gott geht nimmer, niemals in die Ferne. Er bleibt ständig in der Nähe. Und kann er nicht drinnen bleiben, so entfernt er sich doch nicht weiter als bis vor die Tür. Ist doch ein wunderbares Bild. Gott bleibt in unserer Nähe, auch wenn wir einmal nichts von ihm spüren. Er schafft sich jedoch nie gewaltsam Zugang zum menschlichen Herzen. Er bricht die Herzenstür nicht auf. Er ruft, er bittet, er lockt, aber er zwingt nicht. Die Christenheit hat sich im Verlauf ihrer langen Geschichte in diesem Zusammenhang, wie wir schon sahen, immer wieder versündigt und Menschen zum Glauben gezwungen. Aber für den christlichen Glauben bleibt grundlegend, dass er eine freiwillige Angelegenheit ist. Ja, Glaube gedeiht nur im Raum der Freiheit. Und darum unterscheidet sich der Glaube von jeder Ideologie, die ja nie letztlich ohne Gesinnungsterror auskommt. Als Christen bejahen wir unseren weltanschaulich neutralen Staat. Warum tun wir das? Nicht zuletzt, weil er die Religionsfreiheit garantiert. Sowohl die Freiheit von, als auch die Freiheit zur Religion. Kein Mensch darf zum Glauben gezwungen werden. Aber jeder muss das Evangelium vom Kommen Gottes in die Welt hören können. Beide Voraussetzungen des Glaubens, die Freiheit vom Glauben und die Freiheit zum Glauben, gehören untrennbar zusammen. Und sie werden vom Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert. Deswegen sollten wir uns für den Erhalt unserer freiheitlichen Grundordnung einsetzen. Gerade am ersten Advent, wenn Jesus in unsere Stadt einziehen will. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Der Ausdruck, den Luther hier mit Abendmahl übersetzt, meint im Griechischen etwas Umfassenderes. Er bezeichnet das Mahl der Freude, das Hochzeitsmahl, zu dem Christus die Menschheit einlädt. Und jedes Abendmahl, das wir ja gleich feiern wollen, will ein Vorgeschmack dieses Festes in Gottes neuer Welt sein. Ja, mehr noch. Alle Feste, die wir Menschen feiern, gewinnen ihren Glanz aus dem Fest, das der auferstandene und wiederkommende Christus mit seiner Gemeinde feiern wird. Auch Advents- und Weihnachtszeit bekommen erst von diesem großen Fest ihren Sinn, das hier beginnt, im Abendmahl nämlich, und sich dort in der Ewigkeit Gottes fortsetzen wird. Diesen Glauben wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.